Sehr geehrter Herr Minister Holthoff-Pörtner, zur Ausgeglichenheit in der Koalition sage ich einen zweiten Minister, alle anderen sind dann mitbegrüßt, sehr geehrter Herr Pinkwart, Herr Minister Pinkwart. Mitglieder der Landesregierung, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kufen und damit auch alle anwesenden Kommunalpolitiker. Ich freue mich, wieder einmal in Essen zu sein und vor allen Dingen Sie, meine Damen und Herren, die Sie in diesem wunderschönen Saal hier Platz genommen haben. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Im vergangenen Jahr haben wir 70 Jahre Nordrhein-Westfalen gefeiert. Und auch heute ist ein wichtiger Jahrestag für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, denn auf den Tag genau vor 67 Jahren trat die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft. Der Abschnitt zu Arbeit, Wirtschaft und Umwelt beginnt mit den Worten, und ich möchte das zitieren: Im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. Damit war die richtige Richtung für die Entwicklung des Bundeslandes vorgegeben. Des Bundeslandes mit seinen großen industriellen Ballungsgebieten, das zum wirtschaftlichen Motor der jungen Bundesrepublik wurde. Und ohne die Montanindustrie an Rhein und Ruhr wäre das deutsche Wirtschaftswunder undenkbar gewesen. Die Beschäftigten in den Bergwerken, in der Kohleverarbeitung oder in den Stahlhütten haben Unglaubliches geleistet. Und mit ihrer Arbeit halfen sie Deutschland wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Sie sorgten für Wachstum, und sie schufen Wohlstand. Wachstum und Wohlstand sind immer wieder aufs Neue zu erarbeiten. Und dies bedeutet, auch immer wieder die Frage zu beantworten, welchen Verfahren, Produkten und Dienstleistungen die Zukunft gehört. Und es bedeutet, sich danach dann auch wirtschaftlich auszurichten. Dies bringt Veränderungen mit sich. Und wie tiefgreifend diese Veränderungen sein können, das wissen Sie in Nordrhein-Westfalen nun besonders gut. Sie haben einen beispiellosen Strukturwandel erlebt. Kohle und Stahl sind mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. An ihre Stelle sind neue Branchen getreten: Logistik, Medien, Dienstleistungen. Nur rund 12 Kilometer hier von unserem Veranstaltungsort liegt die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop. Sie ist neben Ibbenbüren das letzte aktive Steinkohlebergwerk in Nordrhein-Westfalen. Und in gut 150 Jahren wurden dort über 300 Millionen Tonnen Steinkohle gewonnen. Viele tausend Menschen haben dort seit Beginn der Förderung gearbeitet. Und Ende des nächsten Jahres werden in Bottrop, ebenso wie in Ibbenbüren, das letzte Mal Bergleute unter Tage fahren. Damit endet dann eine Ära, die die Region geprägt hat. Der Prozess des sozialverträglichen Ausstiegs aus dem Steinkohlebergbau wird dann weitgehend abgeschlossen sein. Und das war ein harter und anstrengender Weg. Und alle Beteiligten können stolz darauf sein, was sie geleistet haben. Denn Strukturwandel, das wissen Sie auch, ist nicht abstrakt. Mit ihm gehen ganz konkrete Veränderungen für jeden einzelnen Betroffenen einher. Beschäftigte mussten und müssen umlernen. Viele fangen in neuen Berufen noch einmal von vorn an. Manch einer ist dafür umgezogen. All dies hat Einfluss auf die Familie und auf ganze Regionen. Und daher gilt, wenn wir vom gelungenen Strukturwandel sprechen, dann müssen wir über diejenigen reden, die sich persönlich auf Neues eingelassen haben. Auf eine neue Qualifikation, auf eine neue Arbeit, auf ein neues Lebensumfeld. Und wenn wir vom gelungenen Strukturwandel sprechen, dann sind wir genau auch bei den Stärken der sozialen Marktwirtschaft. Sie sorgt dafür, dass die Voraussetzungen für Wachstum erhalten bleiben. Das sind vor allem wirtschaftliche Freiheit und Wettbewerbsfähigkeit. Aber sie berücksichtigt dabei zugleich immer auch den sozialen Zusammenhalt. Länder und Kommunen, aber auch der Bund, geben viel Geld aus, um soziale Härten abzufangen und neue Perspektiven zu eröffnen. In Deutschland werden Regionen, die vom Wandel betroffen sind, nicht einfach sich selbst überlassen, sondern wir stehen zusammen. Zentrales Element der sozialen Marktwirtschaft ist die Sozialpartnerschaft. Sie garantiert, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen. Und sie schafft damit die Basis für eine breite Beteiligung am wirtschaftlichen Fortschritt und sie ermöglicht dadurch Zusammenhalt. Die soziale Marktwirtschaft macht uns sozusagen widerstands- und anpassungsfähig. Wir können wirtschaftliche Herausforderungen meistern. Ich erinnere nur an die globale Finanz- und Wirtschaftskrise vor fast 10 Jahren, die wir in Deutschland besser als manch anderes Land überstanden haben. Und die soziale Marktwirtschaft ermöglicht uns zudem, die Chancen des technologischen Fortschritts zu nutzen. Darin liegt der Schlüssel zu Innovationen, Wachstum und Beschäftigung. Der Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen ist Teil einer Gesamtentwicklung. Das Schließen der letzten Zechen ist ein untrügliches Zeichen dafür, wie sich die wirtschaftliche Basis unseres Landes verändert. Gut ist, dass nach vorn gedacht wird. So gibt es für die Zeche Prosper-Haniel Pläne, sie zu einem unterirdischen Pumpspeicherkraftwerk umzubauen. Sie würde dadurch gleichsam zu so etwas wie einem Vorratskeller für Strom aus Wind und Sonne. Denn auch wenn wir noch Kohlekraftwerke brauchen, die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien. Mit der Energiewende fördern wir ein ressourcenschonendes und klimafreundliches Wirtschaften bei uns in Deutschland. Auch andere Länder setzen verstärkt auf Wasser, Wind und Sonne in der Energiegewinnung. Und ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Der Klimawandel zeigt exemplarisch, wir stoßen längst an Grenzen und müssen den CO2-Ausstoß weltweit reduzieren. Heute ist der Weltbevölkerungstag. Wir wissen, welche Bevölkerungsentwicklung wir noch bis 2050 und bis zum Ende dieses Jahrhunderts erwarten. Und deshalb ist es ein Gebot der Menschlichkeit, dass jeder Einzelne sich eine gute Lebensperspektive erarbeiten kann. Es geht im Grunde heute auch aufgrund der vernetzten Welt um eine globale Dimension von Wohlstand für alle. Wohlstand für alle, dieses Ziel ist untrennbar mit dem Namen Ludwig Erhards verbunden. Als Bundeswirtschaftsminister veröffentlichte er vor 60 Jahren sein berühmtes Buch unter diesem Titel. Und darin beschreibt er im Übrigen in einfachen und verständlichen Worten seine wirtschaftspolitischen Grundsätze, die ihn mit Blick auf Deutschland leiteten. Anschaulich verweist er auf die Bedeutung von Wachstum, wenn es um Wohlstand für alle geht. Ich zitiere ihn: Es ist sehr viel leichter, jedem Einzelnen aus einem immer größer werdenden Kuchen ein größeres Stück zu gewähren, als einen Gewinn aus einer Auseinandersetzung um die Verteilung eines kleinen Kuchens ziehen zu wollen, weil auf solche Weise jeder Vorteil mit einem Nachteil bezahlt werden muss. Zitat Ende. Und dies lässt sich von der nationalen auch auf die globale Ebene übertragen und ist dann plötzlich ganz aktuell. Wir brauchen in der Welt von heute Ansätze, die nicht in der Kategorie von einem Gewinner und vielen Verlierern denkt, sondern die alle zu Gewinnern macht. Daher brauchen wir Wachstum, und zwar ein Wachstum, das inklusiv und das nachhaltig ist. Und damit bin ich beim Kernthema der G20. Sie konnten ja in den letzten Wochen und Monaten und nicht erst beim Gipfel in der letzten Woche verfolgen, wie schwierig die Beratungen der G20 waren. Dennoch oder aus meiner Sicht gerade deshalb sind Foren wie die G20 wichtig. Wenn wir uns in diesem Kreis austauschen, in bestimmten Punkten annähern und auf eine gemeinsame Agenda verständigen, in anderen Punkten auch Dissens festschreiben und so verhindern, hinter dem Erreichten zurückzufallen, dann bringt dies neue Dynamik in die internationale Zusammenarbeit. Die Bedeutung der G20 für eine kooperative und regelbasierte globale Wirtschaft kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Denn Dialog und politische Zusammenarbeit sind wichtiger denn je. Was ein einzelnes Land tut oder was ein einzelnes Land unterlässt, wirkt sich oft auch auf andere Regionen aus. Wir sind auf vielen Ebenen eng verbunden, besonders natürlich wirtschaftlich. Und daher haben wir auch für die deutsche G20-Präsidentschaft das Motto »Eine vernetzte Welt gestalten« gewählt. Und als Symbol haben wir den Kreuzknoten ausgesucht. Er schafft es, unterschiedliche Stränge zu verbinden und ermöglicht auch eine hohe Zugkraft. Wir haben beim Gipfel über diverse Aspekte eines nachhaltigen und inklusiven Wachstums gesprochen und an einer gemeinsamen Position gearbeitet. Beim Klimaschutz haben die Vereinigten Staaten von Amerika beschlossen, aus dem internationalen Klimaschutzabkommen von Paris auszusteigen. Das ist bedauerlich, aber das macht uns umso entschlossener, dieses Abkommen umzusetzen. Die übrigen 19 Staats- und Regierungschefs haben dies in der Hamburger Abschlusserklärung bekräftigt. Sie haben gesagt, das Pariser Abkommen ist unumkehrbar. Bei anderen Themen haben wir eine gemeinsame Haltung gefunden. Das reicht vom Kampf gegen den Terrorismus über die Stärkung von Frauen und bessere Perspektiven für Afrika bis hin zu freiem Handel und offenen Märkten. Mir war wichtig, dass von Hamburg ein Zeichen gegen Abschottung und Handelsbeschränkungen ausgeht. Natürlich muss der Handel nicht nur frei, sondern auch fair sein. Die internationalen Regeln sind einzuhalten. Deshalb reformiert die Europäische Union zurzeit auch ihre handelspolitischen Schutzinstrumente. Und deshalb drängen wir zum Beispiel China, Überkapazitäten insbesondere beim Stahl abzubauen. Darüber haben wir auch in Hamburg gesprochen. Aber das ändert nichts am Prinzip. Angesichts des hohen Grades der internationalen Arbeitsteilung und globalen Wertschöpfungsketten brauchen wir offene Märkte. Und die deutsche Wirtschaft ist das beste Beispiel dafür, wie eng die Vernetzung und Einbindung weltweit sein kann. Und daher setze ich mich weiter für das multilaterale Handelssystem der Welthandelsorganisation ein, das eben genau auf gemeinsamen Regeln beruht, und ergänzend unterstütze ich bilaterale oder regionale Abkommen. Und dazu komme ich noch einmal auf Ludwig Erhard zurück. Er schreibt in seinem Buch Wohlstand für alle, ich zitiere ihn noch einmal, es ist eine ökonomische Binsenweisheit, dass es dem einen Partner nur gut gehen kann, wenn auch seine Mitspieler wirtschaftlich gedeihen. Zitat Ende. Und diese Binsenweisheit gilt auch 60 Jahre später, auch wenn sie nicht jeder annehmen möchte. Ein freier und fairer Handel ist ein gutes Beispiel für einen Ansatz, der alle Beteiligten zu Gewinnern macht. Freihandelsabkommen sind der richtige Weg, um Wachstum und Wohlstand zu stärken. In der vergangenen Woche haben sich die Vertreter der Europäischen Union und Japan politisch auf die Grundzüge eines Freihandelsabkommens geeinigt. Auch mit anderen Staaten und Regionen Asiens und Lateinamerikas laufen solche Gespräche. Das begrüße ich sehr. Und Freihandel bleibt auch mit Blick auf die USA ein Thema. Das Land ist einer unserer wichtigsten Handelspartner in der Welt. Die Potenziale eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten wären ohne jeden Zweifel groß. Wir könnten dadurch unsere wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen und vertiefen. Und zugleich könnten wir auch hohe Standards im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich vereinbaren und so weltweit Standards auch prägen. Auch in Europa selbst haben wir natürlich gezeigt, wie sehr es sich für alle Beteiligten lohnt, Grenzen zu überwinden, besonders mit Blick auf Frieden und Freiheit, aber auch mit Blick auf Wachstum und Wohlstand. Der gemeinsame Binnenmarkt, der freie Warenverkehr, der freie Kapitalverkehr, Personen- und Dienstleistungsverkehr bringt große Vorteile. Die werden auch von den Unternehmen genutzt, aber sie nutzen eben auch den Verbrauchern. Sie machen vieles in unserem Alltag einfacher und bequemer. Und es freut mich, dass das Bewusstsein für die Errungenschaften Europas bei vielen da ist, dass Menschen sogar wieder für Europa demonstrieren statt dagegen, dass auch auf politischer Ebene wieder ein stärkerer Zusammenhalt zu spüren ist. Wir müssen tatsächlich jede Chance nutzen, den Mehrwert gemeinsamen europäischen Handelns zu verdeutlichen, ganz besonders nach der britischen Entscheidung für den Austritt aus der Europäischen Union. Inzwischen haben die Verhandlungen mit Großbritannien begonnen. Dabei stehen die zukünftigen 27 EU-Mitgliedstaaten eng zusammen. Wir wollen die Gespräche konstruktiv führen und wir wollen gute Ergebnisse erzielen. Das bedeutet, schnellstmöglich Rechtssicherheit für alle Bürger und Unternehmen zu schaffen, die von dem Brexit unmittelbar betroffen sind. Und wir brauchen eine zuverlässige, eine verlässliche Basis für die weitere Zusammenarbeit. Großbritannien und Deutschland bzw. die Europäische Union werden enge Partner bleiben. Zugleich richten wir aber auch den Blick nach vorn, Brexit hin oder her. Die Bürgerinnen und Bürger müssen insgesamt spüren können, wie viel ihnen das geeinte Europa bringt. Und dazu gehört auf jeden Fall, unseren Binnenmarkt für das digitale Zeitalter fit zu machen. Einiges Praktisches hat sich ja bereits getan. Die Roaminggebühren sind weggefallen. Online-Abos lassen sich jetzt EU-weit nutzen. Ein großer Fortschritt für Rechtssicherheit ist auch die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Sie sorgt dafür, in Europa ein modernes, einheitliches Niveau im Umgang mit Daten zu schaffen. Wir brauchen ein positives Verhältnis zum Verarbeiten großer Datenmengen, um die digitalen Chancen in Europa auch nutzen zu können und auch in Deutschland. Und natürlich muss dafür auch die entsprechende Infrastruktur vorhanden sein. In Deutschland haben wir das Ziel, dass bis Ende 2018 für jeden Haushalt ein Anschluss mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung steht. Nordrhein-Westfalen geht da mit gutem Beispiel voran. Bei der Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen liegt Ihr Bundesland auf Platz 1 der Flächenländer. Viele Technologien erfordern aber nicht nur Megabyte, sondern Gigabyte-Standard. Wenn wir autonomes Fahren, Telemedizin, das Internet der Dinge ernsthaft umsetzen wollen, dann brauchen wir die wirklich schnellen Verbindungen. Und dies bedeutet, den Breitbandausbau in den nächsten Jahren erheblich voranzubringen und den 5G-Standard schnell zu erreichen. Die Unternehmen haben natürlich die Digitalisierung längst im Blick. Insbesondere bei der Industrie 4.0 haben wir eine gute Ausgangsposition uns geschaffen. Ich denke an Sensorik, Robotik, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Mehrere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind führend bei den genannten Technologien. Einige davon sind im Spitzencluster für intelligente technische Systeme in Ostwestfalen-Lippe vertreten. Allerdings machen Umfragen zum Beispiel des Digitalverbands Bitkom auch deutlich, dass die Kenntnisse über diese Form des Wirtschaftens noch verbessert werden müssen. Wenn es um Plattformwirtschaft geht, dann sagen noch immerhin mehr als die Hälfte der Geschäftsführer und Vorstände, dass sie davon noch nicht viel gehört haben. Das müssen wir ändern, weil die Plattformen sozusagen die Grundlage werden. Und vielleicht müssen wir uns dann auch noch mal mit Ludwig Erhard und dem Kartellrecht auseinandersetzen, weil die Plattformen eine ganz andere Form von Interaktion bewirken. Aber ich will mal jetzt hier keine Unruhe stiften. Also, ich bin überzeugt, wir können in Deutschland auch die Plattformwirtschaft, wir können auch Big Data, wir können auch Echtzeitübertragung. Wir müssen uns nur noch stärker darauf einlassen, denn wer all das nicht beherrscht, der läuft Gefahr, am Ende nur noch verlängerte Werkbank zu sein. Und das wollen wir natürlich nicht. Und natürlich muss sich auch der Staat vermehrt auf die digitalen Möglichkeiten einlassen. Dies war auch Thema bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen. Und wir haben dort vereinbart, auch das staatliche Online-Angebot stark zu verbessern. Und es soll künftig einen Portalverbund geben, sodass jede verfügbare Dienstleistung oder Information von unseren Behörden mit wenigen Klicks erreichbar ist. Den Bürger interessiert es nämlich nicht, ob es eine kommunale Dienstleistung, eine Landesdienstleistung oder eine Bundesdienstleistung ist. Es ist eine Dienstleistung für sein Leben und die möchte er über ein einheitliches Portal erreichen können. Meine Damen und Herren, wir sind im Grunde in Deutschland für Veränderungen gut gerüstet. Die soziale Marktwirtschaft lehrt uns, was nötig ist. Ein guter Ordnungsrahmen, Offenheit für neue Technologien, Investitionen und soziale Verträglichkeit. Auch unsere wirtschaftliche Ausgangslage ist gut. Die Wirtschaft wächst solide, der Aufschwung geht weiter. Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie seit über 25 Jahren nicht mehr. Sie lag im Juni unter 2,5 Millionen. Das ist knapp die Hälfte im Vergleich zu 2005. Und auch in Nordrhein-Westfalen sind es von damals bis jetzt 300.000 Arbeitslose weniger geworden. Und worüber ich besonders froh bin, das ist die geringe Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben die niedrigste Quote in Europa und die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze übersteigt regelmäßig die Zahl der Bewerber. Die Zahl der Erwerbstätigen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Sie liegt jetzt auf einem Rekordwert von über 44 Millionen und die Zahl der offenen Stellen wächst auch. Das sind gute Nachrichten, denn Arbeit zu haben, sei es als Arbeitnehmer oder auch als Selbstständiger, ist ein wesentlicher Schlüssel im Leben. Arbeit ermöglicht Teilhabe, sie schafft Wohlstand. Und deshalb bleibt völlig klar, jeder Arbeitslose ist ein Arbeitsloser zu viel. Und deshalb ist mein Ziel Vollbeschäftigung bis 2025. Natürlich sind die vielen guten Jobs auch das Rückgrat unserer sozialen Sicherheit. Der Sozialstaat ist Teil unseres Wohlstands. Das sollten wir auch immer im Bewusstsein haben. Und wenn es uns wirtschaftlich weiter so gut gehen soll, dann dürfen wir uns natürlich auf den heutigen Erfolgen nicht ausruhen. Innovationen und wirtschaftlicher Erfolg stehen in einem direkten Zusammenhang. Wenn wir dauerhaft Wohlstand für alle sichern wollen, dann brauchen wir Fortschritt für alle. Dieser Fortschritt umfasst Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Und er muss immer auch den sozialen Ausgleich berücksichtigen. Ein wesentlicher Treiber von Fortschritt sind Bildung und Forschung. Und dies ist auch der Grund, warum wir auf Bundesebene unsere Ausgaben dafür kontinuierlich erhöht haben. Auch 2017 verzeichnet der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ein Plus von über 7% gegenüber dem Vorjahr. Er umfasst 17,6 Milliarden Euro. Es stand noch nie so viel Geld für Bildung und Forschung zur Verfügung. Und daran müssen wir auch in der kommenden Legislaturperiode anknüpfen, denn wir haben jetzt die 3% Anteil von Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt erreicht, wobei die staatlichen Stellen ein Drittel dazu beisteuern, die Wirtschaft zwei Drittel. Aber wir müssen weitergehen, denn Länder wie Südkorea oder Israel haben deutlich höhere Forschungsausgaben. Wir wollen 3,5% bis 2025 erreichen und wir wollen vor allen Dingen, dass alle Bereiche gleichermaßen forschen und entwickeln. Und wir stellen fest, dass im Mittelstand die Forschungsfreudigkeit in einigen Bereichen nachgelassen hat. Deshalb ist das Instrument der steuerlichen Forschungsförderung einzuführen, nach unserer Meinung, in der kommenden Legislaturperiode. Wir können auch steuerpolitisch noch mehr tun, gerade bei der Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, ohne aber gleichzeitig andere zu belasten. Und wir müssen den Solidaritätszuschlag abbauen, natürlich für alle. Wir wollen insbesondere Familien stärken und die Pläne gehen unter anderem dahin, auch dass den Bau oder den Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses zu unterstützen. Ich lehne Steuerverschärfungen, Verschlechterungen bei der Erbschaftssteuer und die Wiederbelebung der Vermögenssteuer ab. Ich glaube, dass dies Leistungsbereitschaft und wirtschaftliches Wachstum zerstört. Meine Damen und Herren, wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit der sozialen Marktwirtschaft, danach könnten wir locker erhöhen hier nach dem Beifall in dem Raum. Wir können uns glücklich schätzen, mach's aber trotzdem nicht. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit der sozialen Marktwirtschaft ein bewährtes Leitbild haben. Die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft sind nach meiner Auffassung zeitlos. Wir sind sehr gut beraten, uns immer wieder auf diese Prinzipien zu besinnen. Ein erfolgreiches Modell wie die soziale Marktwirtschaft bietet Halt und Orientierung, gerade auch in Zeiten der Globalisierung und der Digitalisierung. Lieber Herr Minister Heufdorf-Pörtner, jetzt ist es Zeit für die Diskussion. Sie haben einmal gesagt, ich zitiere, beim politischen Forum Ruhr tauscht sich im Auditorium der Wissenschaftler mit dem Sportler, der Medienmacher mit dem Ingenieur, der Ökonom mit dem Künstler, der Dichter mit dem Computerfreak, der Biotechniker mit dem Diplomaten und der Handwerksmeister mit dem Musiker im Ambiente einer modernen, weltoffenen Bürgergesellschaft aus. Zitat Ende. Vielleicht lässt sich in der Aufzählung noch die Bundeskanzlerin ergänzen, die sich dann gleich mit einem Journalisten austauscht, wie innovativ, aber es werden ja auch Fragen aus dem Auditorium gestellt. Als Sie vor über 25 Jahren das Forum gründeten, konnten Sie noch nicht wissen, wie sich die Gesprächskultur weiterentwickeln würde, wie sich etwa durch die sozialen Medien und ihre Schnelligkeit die Kommunikation verändert. Doch auch im digitalen Zeitalter bleibt der intensive Austausch von Meinungen und Erfahrungen im direkten Gespräch wichtig, sozusagen ganz analog und ohne Zeichenbegrenzung. Daher erfreue ich mich jetzt auf die Gesprächsrunde. Es gibt nur eine Zeitbegrenzung. Herzlichen Dank.
Das geht ja gut los. Frau Bundeskanzlerin, wenn wir heute Abend hier in der Philharmonie über soziale Marktwirtschaft sprechen, müssen wir natürlich auf den Gipfel von Hamburg, auf den G20-Gipfel zu sprechen kommen. Und ich bin mir sicher, dass es hier im Saal einen großen Konsens darüber gibt, dass der Staat keinerlei Gewalt in der politischen Auseinandersetzung zulassen darf. Aber haben Sie mal in einem stillen Moment versucht nachzuvollziehen, warum so viele, vor allem junge Menschen, etablierte Regierungen, etablierte Gesellschaften, unsere Werteordnung, auch den Kapitalismus so abgrundtief ablehnen? Und wenn ja, zu welcher Antwort sind Sie da gekommen? Und ich rede nicht von den Autonomen, sondern von den friedlichen Demonstranten.
Ja, also erst einmal, glaube ich, sind wir uns wahrscheinlich in der Tat einig, dass Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung in der Demonstration nicht akzeptabel ist von Demonstranten. Und da müssen wir auch ganz klar die Trennlinie ziehen. Dafür gibt es keine Begründung und dafür gibt es auch keine Rechtfertigung. Das Gewaltmonopol des Staates ist eine große zivilisatorische Errungenschaft, um friedliches Zusammenleben in Gesellschaften möglich zu machen. Und deshalb muss es auch mit aller Kraft verteidigt werden. Und dennoch ist Demonstration, Auseinandersetzung in einer Zivilgesellschaft notwendig. Und deshalb habe ich mich in jedem Teil der Vorbereitung dieses G20-Gipfels und auch auf dem G20-Gipfel für solche Demonstrationen ausgesprochen. Ich finde es auch spannend und interessant, mit welcher Fantasie, mit welchen Ideen da auch Demonstrationen stattgefunden haben. Das belebt die Szene. Und natürlich haben wir auch auf dem Gipfel selbst darüber gesprochen. Ich habe das in meiner Rede auch gesagt. Nicht umsonst redet man heute nicht einfach mehr nur von Wachstum, sondern man hat erst angefangen, von nachhaltigem Wachstum zu reden. Also Wachstum, das die natürlichen Lebensressourcen nicht unterminiert für zukünftige Generationen. Und inzwischen ist der Begriff des inklusiven Wachstums dazugekommen. Das ist ein Wachstum, an dem möglichst viele in einer Gesellschaft auch teilhaben können. Und viele Menschen haben heute den Eindruck, A, es ist nicht nachhaltig und B, es ist auch nicht inklusiv. Das führt ja auch zu bestimmten politischen Auseinandersetzungen in fast allen unseren Ländern, die bei G20 dabei sind. Und darüber muss ich als Politikerin nachdenken. Und dennoch bin ich ja demokratisch gewählt und habe die Aufgabe, auch etwas zu tun. Und ich werde nicht dafür gewählt, dass ich Tag und Nacht nur protestiere, sondern ich muss auch versuchen, Lösungen aufzuzeigen. Das ist das Spannende und das Schöne an meiner Arbeit. Aber da diese Lösungen immer unvollkommen sein werden und nur Schritte hin, wird es immer auch notwendig sein, dass Menschen mir sagen, wo ist diese Lösung nicht perfekt aus ihrer Meinung? Und daraus entsteht wieder ein interessanter, spannender, gedanklicher Prozess des Lernens, auch des gegenseitigen Lernens.
Wenn Sie es allein in der Hand hätten, wie würden Sie eine Veranstaltung wie diesen Gipfel G20 neu organisieren, reformieren?
Na, ich finde erstmal sehr schön, wir haben ja eine Diskussion, muss ein solcher Gipfel in Deutschland stattfinden? Und da finde ich ein Land wie Deutschland, das A, die von mir eben auch beschriebene gute Erfahrung der sozialen Marktwirtschaft hat. Ein Land, das sich traditionell auch für Gerechtigkeit, für Demokratie, für die Menschenwürde einsetzt, für Entwicklungshilfe einsetzt. Ein Land, das zu denen gehört, dass die sehr früh mit immer auch wieder über Nachhaltigkeit nachgedacht haben, dass ein solches Land auch in der Lage sein muss, einen solchen Gipfel durchzuführen. Denn wenn solche Gipfel nur noch dort durchgeführt werden, wo überhaupt kein zivilgesellschaftlicher Prozess stattfindet, dann wäre das das ganz falsche Signal. Zweitens muss man sehen, und das konnte ich ja jetzt auch gestalten, das haben andere in der Bundesregierung in ihren Ministertreffen gestaltet, wir haben ja dem einen langen Prozess vorgeschaltet mit Treffen der Nichtregierungsorganisationen, der Nationalen Akademien der Wissenschaften, der Frauenverbände, der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Jugend, der Nichtregierungsorganisationen, die alle ihre Vorstellungen über Globalisierung erarbeitet haben, uns gegeben haben und die wir versucht haben, auch thematisch in das Spektrum aufzunehmen. Und wir haben zum Beispiel, da konnten wir uns ja verwirklichen und ich mich auch verwirklichen. Ich habe zum Beispiel gesagt, die Digitalisierung wird genau solcher Regeln international auch brauchen, wie wir es bei den Finanzmärkten mühevoll erfahren mussten. Also haben wir zum ersten Mal ein Treffen der Digitalminister gehabt. Ich habe damals nach der Zeit von Ebola gesagt, wir müssen irgendeine Lektion daraus lernen, dass wir besser gewappnet sind, dass Pandemien sich nicht einfach rund um die Welt verbreiten können und damit wirtschaftliche Stabilität gefährdet wird. Wir haben also zum ersten Mal ein Treffen der Gesundheitsminister gemacht. Ich habe dazu vorher vieles unternommen. Das heißt also, es war die Möglichkeit, dass die deutsche Bundesregierung und auch ich als Bundeskanzlerin sehr gut Themen und die Agenda gestalten konnten. Und das war mein Beitrag zu dem, was ich tun wollte. Das ist natürlich das Schönste. Sie erreichen natürlich nicht alles, was Sie wollen. Aber ich bin mit der Agenda, mit der Tagesordnung, die wir dort bearbeitet haben und dem gesamten Vorprozess eigentlich doch sehr im Reinen. Und dann ist es eine Zeit, das kommt noch hinzu, in der sehr viel Sprachlosigkeit herrscht. Und wenn ich dann sehe, dass ein solches Treffen auch die Möglichkeit bietet, dass der amerikanische Präsident, der russische Präsident sich zum ersten Mal und sehr ausführlich unterhalten können, dann ist das auch noch ein Wert, den ich jedenfalls sehr schätze, wenn es um Krieg und Frieden und vieles andere geht.
Das ist sehr ungewohnt, wenn man sie interviewt und wird von Beifall immer unterbrochen. Da muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen. Obwohl sich Deutschland...
Sie sollten öfter mal hier moderieren, dann hätten Sie ja vielleicht die Chance.
Ich bin schon dabei. Obwohl sich Deutschland der sozialen Marktwirtschaft verschrieben hat, gibt es, und das haben wir in Hamburg auch gelernt, eine offen antikapitalistische Klasse, die auch ein ungeklärtes Verhältnis zur Gewalt hat, haben wir gesehen. Und meine Frage wäre, ist es richtig, solche Projekte wie beispielsweise die Rote Flora auch mit staatlichen Mitteln zu fördern, wie es in der Vergangenheit geschehen ist?
Also ich glaube, man steht sehr häufig vor der Frage, kann ich Menschen, die in Richtung extremer Tendenzen, sei es nach links oder nach rechts, abgleiten, in irgendeiner Weise noch erreichen und wieder zurückholen in die demokratische Mitte. Ich war von 1990 bis 1994 Jugendministerin. Wir hatten damals diese schrecklichen rechtsextremistischen Ausschreitungen in Rostock. Ich habe dann begonnen mit Projekten gegen Aggression und Gewalt. Ich habe Beispiele gesehen von jungen Menschen, die wir erreicht haben. Und ich habe Beispiele gesehen von jungen Menschen, die wir nicht mehr erreicht haben. Und da muss man sich natürlich immer rechtfertigen. Hast du das Geld jetzt falsch eingesetzt oder hast du es nicht falsch eingesetzt? Wichtig ist, dass da, wo ich Geld einsetze, ich ein klares Ziel habe, die Menschen zurückzuholen in das demokratische Spektrum und nicht zum Schluss sozusagen Gewalt etwa zu finanzieren. Deshalb haben wir ja auch eine breite Diskussion bei solchen Projekten. Wie kann ich sicherstellen, dass die Träger solcher Projekte auch den demokratischen Prinzipien verpflichtet sind? Aber von vornherein einfach zu sagen, ich versuche es nicht, wäre auch falsch. Und deshalb muss man sich das im Einzelfall genau anschauen.
Nach dem Hamburger Gipfel gibt es auch gewaltigen Streit jetzt in der deutschen Innenpolitik über die Begleiterscheinung, die wir gesehen haben. Sigmar Gabriel, Ihr Außenminister, ist heute richtig aus der Haut gefahren. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, sagt morgen in Zeitungen der Funke Mediengruppe, wer den Rücktritt von Olaf Scholz fordert, der muss auch den Rücktritt von Angela Merkel fordern. Können Sie
können Sie die Große Koalition noch bis zum 24. September zusammenhalten?
Oder klar. Wird's nichts? Also ehrlich gesagt, ich habe mich gefreut, dass der Außenminister Sigmar Gabriel mich begleitet hat nach Hamburg, dass er die Außenminister, die dort waren, aus verschiedenen Ländern, auch mit denen sich getroffen hat, dass er an verschiedenen Gesprächen, unter anderem dem mit dem amerikanischen Präsidenten, teilgenommen hat. Und ich glaube, das hat mit zum Erfolg dieses Gipfels beigetragen. Zweitens, ich fordere überhaupt gar nichts, sondern ich sage, dass ich mich gefreut habe, dass Olaf Scholz und der Hamburger Senat bereit waren, diesen Gipfel durchzuführen. Dass das nicht einfach ist, das weiß ich schon aus den Vorgängern, die wir ja noch nicht auf der G20-Ebene hatten, aber bei G8 in Heiligendamm damals oder bei G7 in Elmau. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Land wie Deutschland in der Lage sein muss, einen solchen Gipfel durchzuführen. Sie können solche Gipfel nur in Ballungsgebieten durchführen. Wir hatten allein über 5000 akkreditierte Journalisten, wir haben große Delegationen und viele, viele NGOs. Und deshalb glaube ich, muss man sich einfach fragen, möchten wir denn an der Gestaltung der Globalisierung aktiv mitwirken? Oder wollen wir uns dann immer an den Rand stellen? Und es ist jetzt der 10., glaube ich, G20-Gipfel gewesen. Es gibt 20 Mitgliedstaaten. Also wir haben uns nicht überhastet. London und also Frankreich und Großbritannien waren mit London und Cannes bereits Gastgeber. Das rotiert immer nach den Kontinenten und diesmal war Europa wieder dran. Die Italiener haben G7-Präsidentschaft und da habe ich gesagt, wir haben nur 4 G20-Mitglieder aus Europa. Deutschland kann sich da nicht drücken. Und zu behaupten, weil man im September eine Wahl hat, kann man im Juni oder Anfang Juli keinen Gipfel mehr machen. Das, glaube ich, zieht nicht besonders bei der internationalen Gemeinschaft.
Frau Bundeskanzlerin, die soziale Marktwirtschaft, das lehrt uns Erhard, braucht den freien Welthandel. Und das weiß man besonders hier im Ruhrgebiet. Sie haben eben über Stahl gesprochen auch. Wie gefährlich kann denn der neue US-Präsident mit seinen geplanten oder angedrohten oder angedachten Eingriffen in den Markt für unseren Wohlstand und für unseren Handel werden?
Naja, wir müssen versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Deshalb hat auch das sogenannte Global Forum Stahl, das wir vergangenes Jahr bei dem G20-Gipfel in China in Hangzhou eingesetzt haben, diesmal eine große Rolle bei den Verhandlungen gespielt. Dort hat man im Grunde in den letzten Monaten keine richtigen Fortschritte erzielt auf der multilateralen Ebene. Und die Vereinigten Staaten von Amerika haben jetzt eben gesagt, sie werden dann handeln und einseitige Zölle gegebenenfalls einsetzen. Und deshalb habe ich sehr dafür geworben, ob das ausreicht oder nicht, wird man sehen, dass wir auch das multilaterale Instrument, also dieses globale Forum, stärken. Und wir haben da jetzt sehr anspruchsvolle Zeitpläne verabredet, bis August die Informationen, bis November Klarheit, mit welchen Maßnahmen wir dagegen vorgehen. Und das gibt zumindest eine Chance, dass man erstmal das multilaterale System nochmal in den Vordergrund stellt.
Sie haben sich ja mit Donald Trump bilateral getroffen vor dem Gipfel im Hotel Atlantik. Und sieht er denn die berechtigten Interessen Deutschlands und Europas oder ordnete er sie grundsätzlich unter seinem Motto unter America First? Was war Ihr Eindruck? Geben Sie uns doch mal so einen kleinen Werkstattblick aus diesen Gesprächen. Wie sind Sie Donald Trump begegnet? Wir sind ja heute Abend quasi ganz unter uns.
Ja, klar. Mit Ihnen immer. Und mit den anderen auch. Nein, es sind ja Gespräche, in solchen Gesprächen vertritt natürlich jeder erst einmal auch die Interessen seines Landes. Und der amerikanische Präsident Donald Trump ist gewählt worden von Menschen, die das Gefühl haben, dass an ihnen die Globalisierung und ihre Segnungen ein Stück weit vorbeigegangen sind. Und man muss ganz einfach sehen, dass diese Menschen genauso eine Stimme haben wie die Menschen, die glauben, dass alles sehr gut gelaufen ist. Und das prägt natürlich auch die Agenda. Ich habe einen klaren anderen Punkt und eine ganz klare andere Auffassung. Ich habe darüber auch in meiner Rede gesprochen. Wenn die Berater von Donald Trump auch niederlegen in der Wall Street zum Beispiel, was meint es America First? Und dann sagen die globale Welt ist so sozusagen eine Arena, in der Länder und Unternehmen und NGOs gegeneinander arbeiten und immer wenn einer gewinnt, verliert auch einer. Dann ist das nicht mein Bild von der Globalisierung. Ich bin da bei Ludwig Erhard. Ich glaube, dass wir Win-Win-Situationen erzeugen können, aber auch wir wissen, dass natürlich die Frage, was ist nun genau der faire Handel, nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Wenn Sie mit einem Land wie mit China oder mit anderen Schwellenländern sprechen, dann sagen die, passt mal auf, fair ist erstmal, dass wir mal 70 Jahre zurückgehen und gucken, was ihr euch schon alles genommen habt von den Ressourcen der Welt. Und deshalb brauchen wir jetzt ein paar Punkte Vorsprung und können nicht mit euch auf der gleichen Wettbewerbsebene einsteigen. Das heißt also, das hat ja auch seine Berechtigung. Und da den Ausgleich und die Balance zu finden und da zu sagen, wo genau steht das und wo beginnt Fairness und wo sind es dann unfaire Handelspraktiken, das muss natürlich ausgehandelt werden, dazu muss gesprochen werden und dazu ist so ein Gremium wie G20 natürlich gerade richtig, aber das geht natürlich auch nicht widerspruchsfrei. Und wenn wir jetzt sprechen, dann spricht eben ein amerikanischer Präsident, der glaubt, dass er Arbeitsplätze wieder schaffen kann, auch mit Technologien, die sehr an fossile Rohstoffe anknüpfen. Da sage ich dann, dass ich glaube, dass wir alle am meisten Wertschöpfung haben werden, wenn wir als entwickelte Industrieländer uns den technologischen neuen Innovationen öffnen. Ich sage aber auch, und darüber, es gibt ja auch in Deutschland einen Streit, ob wir erst aus der Braunkohle aussteigen und dann mal gucken, ob die Menschen eine andere Beschäftigung haben, zum Beispiel in der Lausitz, aber hier ist ja auch in Nordrhein-Westfalen ein Thema, oder ob ich erst gucke, wie ich den Strukturwandel mache und dann sage, ich steige aus und darüber entsteht ja auch viel Debatte. Und solche Debatten werden dann natürlich auch geführt.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben
vor allem... Es gibt Bereiche, in denen man ganz unterschiedlicher Meinung ist. Und ich meine, diese unterschiedliche Auffassung, wie funktioniert Globalisierung, die ist natürlich schon schwerwiegend. Aber es gibt auch Bereiche, in denen wir durchaus gemeinsame Akzente setzen können. Kampf gegen den internationalen Terrorismus, da sind wir auf die Kooperation mit den Vereinigten Staaten von Amerika angewiesen. Und was da geleistet wird im Kampf gegen den Islamischen Staat in Syrien und Irak, das wird ganz vorwiegend von den Vereinigten Staaten von Amerika geleistet. Und wir machen mit, aber wir alleine wären da nicht in der Lage dazu, eine Stadt wie Mosul wieder zurückzuerobern.
Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie uns jetzt den Gipfel verlassen. Sie haben vor einigen Wochen bei den Kolleginnen von der Brigitte öffentlich über die gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen. Und wenige Tage nach Ihren Ausführungen hat Deutschland die Ehe für alle. Wäre es da jetzt nicht eine gute Idee, wenn wir heute Abend das Thema Wohlstand noch vertiefen würden? Denn am Ende kommt Wohlstand für alle ja doch schneller, als er es geglaubt hätte.
Naja. Also Vergleiche hinken immer und dieser besonders, würde ich sagen, wenn ich mir das erlauben darf.
Ein Versuch war es wert. Die Basis des Wohlstands für die breite Masse ist sicher Arbeit. Das haben Sie in Ihrer Ansprache eben erwähnt. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Menschen, auch wenn sie noch so viel arbeiten, nicht an die Vermögensbildung heranreichen, die Leute mit großen Erbschaften, mit entsprechenden Aktiendepots oder schlauen Steuerberatern, die alle Steuerschlupfwinkel weltweit ausnutzen können, erreichen. Es ist unbestritten unter Volkswirten, dass die Schere zwischen den Normalverdienern und den sehr Reichen auseinandergeht, also um in dem Erhardtschen Bild zu bleiben von eben, die Kuchenstücke werden immer ungerechter verteilt, einer kriegt am Ende das ganze Blech. Besorgt Sie sowas? Und was macht eine solche Entwicklung mit der Vision, Ludwig Erhard?
Also erstens ist ein Ergebnis von G20 ein Ergebnis der Finanzminister, die mit der Transparenzoffensive für die Meldepflicht bei der Verlagerung von Vermögen und damit die Transparenz, wo bringe ich mein Geld hin und wo versteuere ich es, einen Riesenfortschritt erzielt. Und das haben jetzt sehr, sehr viele Länder unterschrieben und das wird in den nächsten 2-3 Jahren dann richtig umgesetzt und damit wird es sehr viel schwieriger, Steueroasen überhaupt noch zu betreiben und da wird Transparenz sichtbar und das halte ich auch für absolut richtig. Zweitens, seitdem wir wieder mehr Arbeitsplätze haben, und das ist ja auch ganz wesentlich durch die Reformen der Agenda 2010 von Gerhard Schröder, die die CDU immer unterstützt hat, gekommen. Seitdem wir das haben, entwickelt sich der sogenannte Gini-Koeffizient, der etwas über die Gleichverteilung in der Gesellschaft sagt, nicht mehr so, dass die Ungleichheit zunimmt, sondern wir haben eine relativ stabile Entwicklung. Und die Frage, die wir immer wieder hin und her zu bewegen haben, das ist die Frage, wie muss ich Leistung anreizen, wie muss ich Menschen motivieren? Wir haben zum Beispiel viele Ergebnisse, wo Menschen, die den Spitzensteuersatz erreicht haben, sagen, ich mache jetzt keine Überstunde mehr, ich stelle vielleicht keine neuen Mitarbeiter mehr ein, weil das alles für mich nur komplizierter wird. Und wie muss ich auf der anderen Seite die Verteilung hin auch zu denen, die weniger verdienen oder die unsere Solidarität brauchen, hinbekommen. Und das ist im Grunde die permanente Auseinandersetzung in unserem Land. Und die wird nun nochmal angestachelt dadurch, dass wir jetzt ganz neue Technologien haben mit der Digitalisierung. Wenn Sie sich Start-ups angucken, dann verläuft dort die Arbeitswelt völlig anders, als das in einem Industriebetrieb, der Autos oder anderes herstellt, stattfindet. Und darüber muss man reden. Und jetzt haben wir in der Tat, das ist zum Beispiel einer der gravierenden Unterschiede zwischen Ost und West, in den alten Bundesländern sehr viel stärkere Erbschaften. Und wir haben in den neuen Ländern diese Situation noch nicht. Und deshalb ist es ja nicht so, dass wir gar keine Erbschaftssteuer zum Beispiel haben, sondern versteuertes Vermögen wird nochmal versteuert, wenn es vererbt wird. Aber wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass damit nicht behindert wird, dass eine der ganz großen Stärken unseres Landes, nämlich die Familienunternehmen, zum Schluss ihre Unternehmen nicht mehr an ihre Kinder vererben, sondern das Unternehmen schließen oder irgendwie verkaufen. Und das ist richtig. Aber das sind die beständigen Diskussionen. Und ich werde sicherlich nicht, indem ich alles gleich mache, den Wohlstand fördern, aber ich darf die Unterschiede auch nicht zu groß werden lassen. Das muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Deshalb gibt es jetzt ja die Diskussion. Ich meine, Sie haben jetzt zwei Steuerkonzepte auf dem Tisch liegen. Das heißt ja immer, es gibt keine Varianten. Das der Sozialdemokratie, das der CDU. Wir sagen, die Situation ist so, dass es im Augenblick, wir es nicht sehen, dass wir für irgendjemanden die Steuern erhöhen müssen. Aber wir wollen sie vor allen Dingen für kleinere und mittlere Einkommen senken. Die SPD sagt, ich senke sie für kleine und mittlere Einkommen und finanziere das parallel damit, dass jeder, der über 72.000, glaube ich, Bruttoverdienst hat, Steuererhöhungen bekommt. Jetzt sage ich, wo werden die Arbeitsplätze für die einfachen Tätigkeiten geschaffen? Sie werden immer um qualifizierte Arbeitsplätze herum geschaffen, also um Meister oder Ingenieure oder Ähnliches, die dann sehr schnell in die Höhe dieser 72.000 kommen. Wenn ich will, dass die Langzeitarbeitslosigkeit bekämpft wird, und da liegen unsere meisten Notwendigkeiten, Herr Kufen weiß, wovon ich spreche, dann muss ich einfache Tätigkeiten schaffen, weil viele dieser Menschen nicht Ingenieur werden, jedenfalls nicht im ersten Schritt, sondern erst einmal wieder in eine geregelte Tätigkeit kommen müssen. Wenn ich also weiß, ein Hochqualifizierter schafft 5 bis 10 andere Arbeitsplätze, muss ich mir dreimal nach meiner Meinung überlegen, ob ich den jetzt nochmal belaste, um ihm mitzuteilen, pass mal auf, du kannst ein bisschen mehr tragen. Und darüber kämpfen wir. Und wenn ich Herrn Pinkwart sehe, dann findet der mich ganz schlapp mit meinen Steuerkonzepten und möchte da noch viel mehr machen. Und davon lebt die Demokratie. Und darüber müssen wir dann immer wieder auch abstimmen lassen und anschließend unsere Regierung aushandeln lassen. Ich kann Ihnen noch was sagen, weil wir gerade dabei sind. Das ist mir jetzt auch noch ein Anliegen und dann höre ich wieder auf Ihre Frage. Die sozialen Sicherungssysteme, da haben wir ja auch das Thema der einerseits der sicheren Rente und andererseits der Generationengerechtigkeit in einer sich verändernden demografischen Situation unserer Gesellschaft. Und wir haben 2007 in der ersten großen Koalition unter Franz Müntefering ein Rentensystem bis zum Jahre 2030 beschlossen. Damals war die Arbeitslosenzahl deutlich höher, die lag noch wahrscheinlich über 4 Millionen, als sie es heute ist bei 2,5 Millionen. Das heißt, wir haben inzwischen 5,5 Millionen mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Das bedeutet alles Menschen, die einzahlen in das Rentensystem. Jetzt sagt die Sozialdemokratie, das Konzept bis 2030 reicht uns nicht mehr. Wir müssen an der gesetzlichen Rente etwas ändern und wir müssen das Rentenniveau festschreiben. Ich sage, was 2007 ein gerechtes, gutes Konzept war, für die Jungen und für die Älteren, ist 2017 bei viel besserer Arbeitsmarktlage bis 2030 aber absolut ein ausreichendes Konzept. Jetzt wird gesagt, wir hätten kein Rentenkonzept. Wir haben das Konzept von Franz Müntefering. Das darf man vielleicht nicht mehr sagen, aber das ist das Konzept, was wir haben. Und das finde ich gut.
Sie sind ja mit Politik Ihrer Vorgänger oder fast der SPD nicht immer schlecht gefahren. Sie haben eben selbst Gerhard Schröder erwähnt. Sie haben in Ihrer Rede vorhin mehrmals zitiert aus dem Wohlstand, aus Wohlstand für alle, dem Buch von Ludwig Erhard. Aber er hat uns ja keine Definition geliefert. Was ist Wohlstand? Was ist reich? Wann ist eigentlich für Sie ganz persönlich jemand reich?
Ich glaube, Ludwig Erhard hat vor allen Dingen davon gelebt, dass es einen Gradienten gab. Also, dass es die Menschen den Eindruck hatten, es kann mir morgen besser gehen als heute, wenn ich mich anstrenge, wenn ich etwas einbringe in die Gesellschaft, meine Fähigkeiten und meine Leistungen. Und seitdem hat sich natürlich der Wachstumsbegriff und auch der Wohlstandsbegriff verändert. Wenn wir von inklusivem Wachstum sprechen, dann gehört zu Wachstum nicht nur das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, sondern vielleicht auch die Teilhabe an Bildung. Und ich glaube, dass heute deshalb man die Sache etwas breiter sehen muss und dass wir nicht einfach nur auf Bruttoinlandsproduktswachstum setzen können, sondern eben auch fragen können, kann ich mich bilden, kann ich mich weiterbilden, welche Lebensqualität habe ich. Ich habe heute gerade gelesen, ich glaube bei der Deutschen Bahn war es, wo die Mitarbeiter wählen konnten zwischen mehr Geld und mehr Freizeit und wo sich ein erstaunlich hoher Prozentsatz entschieden hat, ich will mehr Zeit für meine Familie, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das wäre zu Ludwig Erhards Zeiten eine ganz andere Entscheidung gewesen. Und so werden sich die Dinge verändern. Jetzt fragen Sie, was ist für mich reich? Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich sehr große Sorgen machen müssen, ob sie jedes Monatsende erreichen, ob sie ihren Kindern das geben können, was sie wollen, für die Schule, für die Bildung, für die Klassenfahrt, für vieles. Und dass uns das schon umtreiben muss als Politiker, dass wir das, dass jedenfalls die, die sich anstrengen, ja dann auch vernünftig leben können. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass auch die CDU sich dem Konzept des Mindestlohns geöffnet hat, obwohl ich früher gedacht hatte, die Tarifparteien können das alleine machen. Reich, würde ich sagen, beginnt dort, wo man sich für seinen täglichen Lebensbedarf keine permanenten Sorgen machen muss und endet an einer Skala, wo ich auch keine richtige Vorstellung habe.
Sie haben bei der Beantwortung dieser Frage eben ziemlich weit ausgeholt. Ihr Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble macht sich da relativ einfach. Der hat die Latte für Reichtum ziemlich niedrig gehängt. Ab 54.000 Euro wird in Deutschland der Spitzensteuersatz fällig. In Ihrem Wahlprogramm habe ich jetzt gelesen, dass Sie die Grenze auf 60.000 Euro anheben wollen. Und jetzt meine Frage, glauben Sie ernsthaft, dass ein hart arbeitender Mensch mit Familie sich bei 5.000 Euro brutto im Monat reich fühlt?
Das ist eine subjektive Frage. Das ist die Frage, woher ich komme. Schauen Sie, ich will jetzt hier nicht, also das hängt davon ab. Es kann sein, ja, wenn er in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo jeder Cent dreimal umgedreht werden musste oder damals der Pfennig, dass er sich mit 5.000 Euro brutto jedenfalls vernünftig fühlt. Und wenn er dann andere sieht, dann wird er sagen, ich kann mir doch nicht alles leisten. Aber wissen Sie, ich glaube, dass Deutschland ein Land ist, in dem wir schon ein hohes Maß an Leistungsgerechtigkeit haben. Da gibt es ganz andere Länder und trotzdem müssen wir immer wieder nachsteuern. Ich sage mal, wir haben eine Situation, wo inzwischen der Industriefacharbeiter, glaube ich, mit der Tarif gebunden ist, relativ gut und fair entlohnt wird. Wenn ich aber viele junge Leute sehe, die im Dienstleistungsgewerbe arbeiten, auch gerade das, was die Digitalisierung hervorbringt, die nicht tarifgebunden sind, dann ist das ein ziemlich hartes Leben. Und dass diese jungen Leute sich jetzt fragen, wie komme ich da eigentlich hin? Und wenn ich dann viele Frauen sehe, die im Pflegeheim arbeiten, dann ist das auch schwierig. Und trotzdem können wir auch nicht permanent Schulden machen und über unsere Verhältnisse leben. Und wir können auch nicht die Lohnnebenkosten so weit ansteigen lassen, dass alle Arbeitsplätze aus Deutschland wieder wegwandern. Also es ist ein permanentes Aussteuern. Und das sozusagen, seitdem ich Bundeskanzlerin bin, 5,5 Millionen Menschen mehr sozialversicherungspflichtige Tätigkeit haben, hat zumindest mal für viele Millionen Familien die Perspektive völlig geändert. Weil Arbeit ja neben der Tatsache, dass ich Geld verdiene, auch noch etwas ist, was mich teilhaben lässt an der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir danach streben, besser zu werden. Da bin ich jederzeit dabei. Aber es gibt jetzt auch keinen Grund, sozusagen in Depressionen zu verfallen.
Bevor wir gleich in die Fragerunde mit dem Publikum, meine letzte Frage. Sie erwähnten eben die sehr erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die unbestritten ist. Sie wollen sogar die Vollbeschäftigung angehen bis zur übernächsten Legislaturperiode. Gibt es dennoch immer weniger unbefristete Jobs? Viele müssen trotz ordentlicher Ausbildung Minijobs annehmen. Haben Sie sich eigentlich sehr über Ihren Generalsekretär geärgert, als er sinngemäß gesagt hat, wer was Ordentliches gelernt hat, muss keine Minijobs annehmen?
Naja, ich fand es nicht passend und er hat sich ja dafür auch entschuldigt. Das ist einfach nicht passend. Es gibt Menschen, die haben toll was gelernt, die haben vielleicht, weil sie Kinder erziehen, weil sie andere Vorstellungen haben, weil sie Menschen pflegen, für eine bestimmte Zeit einen Minijob. Im Übrigen haben wir den Minijob nicht eingeführt, damit man anschließend sich entschuldigen muss, wenn man einen Minijob hat. Also es ist jetzt ja auch eine komische Sache, was ist denn jetzt überhaupt noch ein akzeptabler Job? Das sind, werden Sozialversicherungsbeiträge fällig, ist Ordnung reingekommen in das ganze System und deshalb würde ich da überhaupt gar nicht verächtlich drauf blicken. Wir brauchen bestimmte flexible Angebote für Arbeiten, für das Arbeiten. Wir haben durch den Mindestlohn jetzt da auch nach unten einen Standard eingezogen. Wir haben eine Verabredung, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter die Anhebung des Mindestlohns gekoppelt an den allgemeinen Lohnzuwachs im Allgemeinen festlegen. Und das sind schon Fortschritte.
Danke für die klare Antwort. Und jetzt würde ich Sie bitten, Fragen zu stellen an die Bundeskanzlerin. Es wäre schön, wenn Sie sich dabei erheben und kurz vorstellen. Hier oben bitte.
Am besten die Taschenlampe am Smartphone
anschalten. Herr braucht ein Mikrofon. Das Mikrofon kommt.
Ich sag mal, wer ein Smartphone hat und eine schöne Taschenlampe, der soll die einfach einschalten, dann sieht man, wer eine Frage stellen will.
Sehr gut.
Es ist so duster von hier.
Henning Zotz, ich bin Unternehmer, Vater von bis jetzt 4 Kindern. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben im Zusammenhang mit den Protesten um den G20-Gipfel vorhin von interessant und spannend gesprochen. Vielleicht hätten Sie doch mal aus dem Fenster schauen sollen. Die Bilder, die ich in diesem Zusammenhang im Kopf habe, die erinnern mich eher an Krieg, an Brandschatzen und Mord und Totschlag. Und finde es nicht in Ordnung, dass man das völlig übergeht. Ich habe mir vorhin gedacht, wo ich Ihnen zugehört habe, wenn ich da in der Nachbarschaft wohnen würde, dann würde ich mir verlassen und verraten vorkommen. Dann gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Sie haben mehrfach Herrn Ludwig Erhard heute Abend zitiert oder erwähnt. Wenn Herr Erhard von dem Wohlstand für alle gesprochen hat, dann würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er Deutsche in Deutschland gemeint hat und nicht dazu aufgerufen hat, dass Deutschland sich berufen fühlen soll, für den Wohlstand in der ganzen Welt zu sorgen. Und ich glaube auch nicht, dass er uns mit auf den Weg geben wollte, holt Afrika nach Deutschland und teilt alle euren Wohlstand. Dankeschön.
Also, wir sind ein freies Land. Ich antworte auf die Fragen gerne. Wenn ich mich sehr recht erinnere, dann habe ich nicht davon gesprochen, dass die Gewalttätigkeiten in Hamburg interessant und spannend waren, sondern habe ich darüber gesprochen, dass die Diskussionen unter den G20-Regierungschefs das waren und das waren sie auch. Und unbeschadet davon habe ich gesagt, dass diese Gewalt inakzeptabel ist, dass Gewalt kein Mittel der Auseinandersetzung ist und dass es für die Bewohner, das kann ich hinzufügen, natürlich dramatisch war. Und weil das so ist, werden wir auch die Menschen, die Schaden gehabt haben durch diese schrecklichen Randale werden wir die auch entschädigen. Da sind die Arbeiten angelaufen. Und weil das eine wirklich zum Teil auch für die Menschen traumatische Erfahrung ist, genauso wie ich die Polizisten unterstütze, die zum Teil auch traumatische Erfahrungen machen müssen, indem sie unsere Sicherheit verteidigen. Und zweitens bei der Frage Wohlstand für alle. Mag es sein, dass Ludwig Erhard das Buch für Deutschland geschrieben hat, aber da kommen wir an einen interessanten Punkt. Wenn man sich auf die sozusagen Position stellt, dass Wohlstand für alle meint Wohlstand für die Menschen in Deutschland, vielleicht noch für die Menschen in Europa, weil wir ja nun mal offene Märkte haben, oder wenn man sich auf die Position stellt, dass die Würde des Menschen ist unantastbar in unserem Grundgesetz, nur für Deutsche gilt und spätestens an den Grenzen Europas endet, dann glaube ich, werden wir kein ruhiges Leben haben, sondern... Und es gibt auch in der Geschichte kein mir bekanntes Beispiel, wo man über längere Zeit durch Abschottung, Zäune, Barrieren besonders gut überleben konnte. Schauen Sie sich mal die Geschichte der chinesischen Mauer an, schauen Sie sich mal die Handlungsweisen des Römischen Reiches an, wann es dem Römischen Reich am besten ging. Es ging ihm immer dann am besten, wenn es versucht hat, mit seinen Nachbarn Ausgleich und Balance zu finden. Das heißt nicht, dass alle nicht genauso wohlhabend sein müssen wie wir. Das heißt aber, dass andere auch sehen, dass durch Anstrengung bei ihnen zu Hause sie einen Fortschritt sehen können. Sonst werden wir es nicht verhindern, dass das passiert, was sie gerade nicht wollen. Und deshalb arbeite ich in die Richtung, in die ich arbeite. Um noch ein Letztes hinzuzufügen, als wir genau das aus dem Auge verloren haben, als wir uns nicht gekümmert haben, dass die Menschen in Jordanien und in Syrien oder in Jordanien und Libanon nicht mal mehr einen Euro am Tag für ihre eigene Ernährung bekommen haben und die Kinder keine Schule und das schon das fünfte Jahr. Genau da ist das passiert, was wir dann humanitär geleistet haben, wofür ich auch sehr dankbar bin, aber was natürlich nicht der Dauerzustand sein kann, sondern wurden wir daran erinnert, dass es sinnvoll und richtig ist, Fluchtursachen zu bekämpfen und Menschen erstmal zu versuchen, vor Ort zu helfen und ansonsten legale Zuwanderung oder Einwanderung zu ermöglichen und nicht den Menschenhändlern und Schleppern sozusagen in die Hand zu spielen und gleichzeitig das Leben der Flüchtlinge aufs Spiel zu setzen.
So, weitere Fragen an die Frau Bundeskanzlerin, bitte hier vorne. Mikrofon bitte in die vierte Reihe.
Ich glaube, Sie kriegen ein Mikrofon.
Es kommt.
Ralf Stehmann, mein Name, Frau Bundeskanzlerin. Ich habe eine zweigeteilte Frage. Ich bin nebenberuflich in Freizeit im Ehrenamt tätig, bin dort im Vorstand des Fördervereins des Ruhrgymnasiums in Witten von 1860. Und zu unseren Aufgaben zählt es auch, besonders Bedürftige teilhaben zu lassen, zum Beispiel Familien, wo eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern den Schulausflug für ihr zweites Kind nicht bezahlen kann. Das ist eine Situation, die verschärft sich zunehmend, wenn Sie von Wohlstand für alle sprechen. Wir schauen mal über 20, 30 vielleicht hinaus. Dann sind im Rahmen der Digitalisierung jetzt Themen in der Diskussion, das kennen Sie auch, Blockchain-Technologie. Das wird so die Automatisierung der Administration sein. Die Fabrikautomatisierung hatten wir hinter uns. Und in dem Zusammenhang sind auch Arbeitsplätze bedroht, die eine gute Ausbildung und Weiterbildung erfahren haben. Wäre in diesem Zusammenhang das, eine zweigeteilte Frage, Grundeinkommen, ich sage nicht bedingungslose Grundeinkommen, gegebenenfalls auch eine Absicherung des Wohlstands für alle, wenn man mal den Blick in die 2030er folgende Jahre lenkt und wenn man zu der Antwort kommt, ja, das könnte sein, könnte zur Finanzierung nicht auch die schon seit 8 oder 9 Jahren immer wieder diskutierte Finanztransaktionssteuer herhalten? Wie ist da Ihre persönliche Meinung dazu?
Also meine persönliche Meinung zu dem allgemeinen, haben Sie gesagt, Sie wollen nicht sagen bedingungslosen Grundeinkommen, weil Ihnen das vielleicht zu weitgehend erscheint. Da muss man nur sagen, was sind die Bedingungen für dieses Grundeinkommen? Und ich bin da relativ skeptisch, sage ich ganz offen, weil ich glaube, dass Arbeit als Einkommen auch ein Anreiz ist, sich selbst einzubringen, etwas zu leisten. Und hinter Ihrer Frage steckt ja offensichtlich die Furcht, wir werden nicht mehr Arbeit für alle haben können. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir vielleicht mehr Arbeit haben, die einen höheren Bildungsstandard erfordern. Das heißt, dass wir mehr in die Bildung investieren müssen. Ich mache mir Sorgen, dass wir zwar den Strukturwandel erleben in Deutschland, der zum Wegfall bestimmter Arbeitsplätze führt. Das wird passieren, das ist unstrittig. Und dass wir vielleicht nicht so dabei sind bei denen, wo die neuen Arbeitsplätze entstehen. Aber ich bin ganz sicher, dass genauso viele oder vielleicht sogar noch mehr neue Arbeitsplätze entstehen werden, die dann aber sehr viel mit der Verwendung von Daten zu tun haben, mit den daraus entstehenden Produkten, und darauf müssen wir uns schnell genug einstellen. Sie sprechen einen anderen, die Frage war ja ein bisschen zweigeteilt, Sie sprechen jetzt auch den augenblicklichen Zustand an, der Vererbbarkeit im Grunde von Armut und auch von Nicht-Teilhabe am Arbeitsleben. Kinder, die in Elterngemeinschaften aufwachsen. Und ich meine, Herr Kufen, wenn wir beide sprechen über die Situation in Essen, dann gibt es hier eben viele Erfolgsgeschichten, aber es gibt eben auch viele Geschichten, die so aussehen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir die gesamte Kraft darauf lenken, was können wir im Bereich der Langzeitarbeitslosen, also die was man landläufig als Hartz IV bezeichnet, was können wir da tun? Denn da haben wir im Grunde den Anspruch auf ein Grundeinkommen im Sinne von Hartz IV. Aber das wird natürlich heute daran gekoppelt, dass man immer wieder auch beweisen muss, dass man bereit ist, eine Arbeit aufzunehmen. Faktisch haben das aber viele. Und wenn dann Kinder vielleicht schon aufschreiben, ich will auch mal Hartz IV, dann ist das natürlich eine ganz traurige Mitteilung, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, wie man sich sonst in die Gesellschaft einbringt. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen fragen, sind die Strukturen richtig? Wie viel Kraft müssen wir darauf lenken, Menschen fit zu machen, damit sie wieder einem geregelten Tageslauf nachgehen können? Und da werden wir viel investieren müssen. Aber dass wir uns jetzt einfach abfinden, dass wir unter den Langzeitarbeitslosen doch eine Hunderttausende haben, die unter 35 Jahre alt sind und die jetzt auf die nächsten 30, 35 Jahre einfach weiter Hartz IV bekommen, das darf die Gesellschaft, die gleichzeitig Fachkräfte sucht, aus meiner Sicht nicht zulassen. Und deshalb muss da mehr Kraft drauf verwendet werden. Und nachdem wir die Arbeitslosigkeit jetzt so weit reduziert haben, dass wir im Grunde, ich sag mal, wir haben vielleicht 500.000 Alleinerziehende, die stehen dem Arbeitsmarkt für eine gewisse Zeit vielleicht nicht zur Verfügung. Da müssen wir durch Kinderbetreuung noch mehr machen. Dann haben wir 1 Million von diesen sehr Langzeitarbeitslosen und dann haben wir meistens 1 Million Arbeitslose, die sehr schnell wieder in Arbeit kommen, die nur weniger als ein Jahr arbeitslos sind. Und diese gute Million, um die müssen wir uns jeden einzelnen Fall anschauen und kümmern. Damit darf man sich nicht aus meiner Sicht abfinden. Und gerade die Kinder müssen besonders gefördert werden, und diese Förderung wird Ihnen heute auch noch nicht ausreichend gerecht. Und da will ich mich als Bund gar nicht rausziehen. Das muss unser Fokus für die nächsten Jahre sein.
Weitere Fragen? Herr Lindsay-Wolf, bitte.